Preisfrage. Was ist das Gemeinsame zwischen dem amerikanischen Präsidenten und der Jahreslosung? Antwort: Beide müssen in einem komplizierten Verfahren gewählt und müssen das Wohlgefallen einer gewissen Mehrheit finden. Die Jahreslosungen haben also nichts, aber auch gar nichts mit den Herrnhuterlosungen zu tun. Bei denen wird ja für jeden Tag ein Wort aus dem Alten Testament ausgelost, und dann wird noch ein neutestamentlicher Vers dazugesucht und ein dritterer Text aus späterer Zeit, ein Lied oder Gebet, dem zugeordnet. Jahreslosung ganz anders. Die Idee einer Jahreslosung geht auf Otto Riedmüller zurück. Der lebte von 1889 bis 1938. Von ihm stammen einige Gesangbuch-Liedtexte, zum Beispiel »Sonne der Gerechtigkeit«. Er war Pfarrer in Esslingen am Neckar, seit 1928 leitend in der Jugendarbeit tätig, später Vorsitzender der Jugendkammer der Bekennenden Kirche. Sein Anliegen war es, Jugendliche zum Bibellesen zu ermutigen. Es gab schon Bibellesepläne, die hat er mit ausgebaut und verbreitet. Ja, und dann 1930, das war eine interessante Zeit. Dort hat sich zunehmend angedeutet oder abgezeichnet, was dann die nächsten Jahre offen zutage treten würde und alles bestimmen und verderben würde. Wer genau hinschaut, könnte übrigens heute durchaus Parallelen dazu entdecken, allerdings in einer anderen Tarnfarbe als damals. Wir schauen da meist in die verkehrte Richtung. Jedenfalls damals, wie heute übrigens auch, gab es nur wenige wache Leute, die das durchschauten und die diesem Abfall von Gottes Wort sowieso, aber auch von allem Guten, geistlich etwas entgegensetzen konnten und wollten. Die sammelten sich dann in der evangelischen Kirche, die Christen in der bekennenden Kirche, und Otto Riedmüller gehörte zu ihnen. Gegen die Tagesparolen politischer Propagandisten und kirchlicher Papageien, die nur nachreden und absegnen, was gewisse Parteien und Regierungen vorbeten, das gab es auch schon längere Zeit, gab Riedmüller 1930 das erste Mal eine Jahreslosung heraus. Römer 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und dieser Satz sollte nun ein Jahr lang im Mittelpunkt stehen und bedacht, meditiert und möglichst sogar umgesetzt, praktiziert werden. Und damit waren die Jahreslosungen geboren, die es seitdem alle Jahre wieder gibt. Wir wissen, wenn in der Kirche einmal was eingeführt wurde, dann ist das auch gleich Tradition und wird immer weitergemacht. In diesem Fall sehr gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen die Herausgabe der Bibellesepläne übernommen und auch die Herausgabe der Jahreslosung. In dieser Arbeitsgemeinschaft arbeiten 24 Organisationen mit, auch die römisch-katholische Kirche. Gelost wird da gar nicht, sondern es gibt ein kompliziertes Wahlverfahren, ähnlich wie beim amerikanischen Präsidenten, bloß ganz anders. Also es gibt Kriterien. Es muss ein Vers sein, über den man das ganze Jahr über nachdenken kann. Er muss im ökumenischen Bibelleseplan des entsprechenden Jahres stehen, wird also auch in der fortlaufenden Bibellese bedacht. Von daher ist zu erwarten, dass wir dieses Jahr auch noch den ersten Korintherbrief lesen. Also, aus den Bibelabschnitten, die jetzt noch in Frage kommen, muss im Bibelleseplan des entsprechenden Jahres vorkommen, muss ein Vers sein, der, wo es sich lohnt, das ganze Jahr über nachzudenken, Daraus kann jeder der 24 Mitgliedsverbände zwei Vorschläge für die Wahl der Jahreslosung einreichen. Diese eingereichten Sprüche werden dann zunächst in vier Arbeitsgruppen beraten. Jede Gruppe muss dann zwei Verse davon ins Plenum bringen, sodass man noch acht Verse zur Auswahl hat. Darüber wird in einem intensiven Gesprächsprozess dann erneut beraten. Und wenn nur noch zwei Sprüche übrig bleiben, wird abgestimmt. Und der Spruch, der die absolute Mehrheit erreicht, wird die neue Jahreslosung. Weil das alles seine Zeit braucht, auch hinterher noch, wird die Jahreslosung immer 3 Jahre im Voraus bestimmt. Das Wort für 2024 wählte man also schon 2021. Und das Wort lautet: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In 1. Korinther 16, 14 steht das. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein toller christlicher Spruch, oder? Also christlicher geht's ja gar nicht. Typisch Kirche. Liebe und Nächstenliebe ist doch dort schon immer das Thema. Dazu ist schon längst alles unzählige Male gesagt, oder? Eigentlich ist das klar und muss man sich keine weiteren Gedanken darüber machen, oder? Und wie verhält es sich mit der Liebe unter Christen? Christen sind das nicht die, die sich mit einem aufgesetzten oder mühsam antrainierten Dauerlächeln durch die Gegend quälen? Und dann alles mit frommem Puderzucker bedecken oder unter den Teppich kehren? Ist das, was Christen als Liebe bezeichnen, bei näherem Hinsehen in Wahrheit nicht oft nur, ich sag mal, Gutmütigkeit gepaart mit Feigheit? Ist das nicht oft genug nur so ein Tun als ob? Wie viel Heuchelei ist da im Spiel? Wie viel Unechtes? Sind Christen nicht oft diejenigen, die mehr als alle anderen über die Liebe reden, aber sie weniger als alle anderen praktizieren? Also ich höre diese Vorwürfe durchaus öfter. Und dazu kommt, was hat man nicht alles schon als Liebe oder Nächstenliebe verkauft? Mal ist es Frieden schaffen ohne Waffen. Mal sind es Waffenlieferungen, mal ist es sich impfen lassen, mal ist es grenzenlos alle und alles aufzunehmen. Mal ist es Nähe zu schenken, mal ist es Abstand zu halten. Mal ist es tolerant zu sein und mal ist es Nulltoleranz zu zeigen. Mal ist es, alles abzusegnen und alles und überall mitzumachen. Und mal ist es, alles abzulehnen und auszuschließen, was nicht links und vogue ist. Und von dem allen einmal abgesehen, das kann richtig Druck machen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Immer lieb sein müssen. Immer nett sein, nie laut oder unfreundlich werden, alles hinnehmen, sich alles gefallen lassen, über alles hinweg lächeln, niemandem zu nahe treten, ja keinen ärgern, jedem zu Willen sein, es allen recht machen, alles tun, was verlangt wird, ohne zu meckern. Ist es das? Oder doch nicht? Und wenn man das als kirchlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiter der Diakonie hört, alle haben ihren Arbeitsvertrag, kann man Liebe auf Arbeit einfordern? Kann das da drin stehen? Oder heißt das, dass im Namen der Liebe selbstverständlich ein Dienst über alle Vorschriften hinaus erwartet wird? Heißt das, auf zustehendes Geld und zustehende Rechte zu verzichten? Heißt das, sich alles gefallen lassen? Heißt das, alle Missstände wortlos hinzunehmen und alle Macken der Kollegen und derer, denen man dienen soll, lächelnd und kritiklos zu ertragen? Denn alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Na, so klar ist es vielleicht doch nicht. Werden wir da zu einer untertänigen Schwäche aufgefordert? Das ist das, was man oft unter Christen beobachten kann, jedenfalls. Oder werden wir vielleicht doch zu einer neuen Stärke aufgefordert, die sich nicht unterkriegen lässt? Wie wäre das eigentlich, wenn die Umgebung und Atmosphäre, in der ich lebe, Liebe wäre? Wie wäre es, wenn die Liebe mein Zuhause wäre? Wie wäre es, wenn ich immer wüsste und spüren würde, ich bin angenommen, ich bin willkommen, ich darf sein? Auch mit den Grenzen und Schwächen, die ich habe, mit meinen Macken und Eigenarten. Wie wäre das, wenn ein großes Ja über meinem Leben stünde? Und wenn ich dieses große Ja mit meinem kleinen Mund und meinen kleinen Händen weitersagen und weitergeben würde? Wie wäre es, wenn meine Gefühle da sein dürften, egal wie sie gerade sind, wenn ich sie nicht wegschieben, verdrängen muss, aber wenn meine Gefühle nicht dafür maßgebend wären, wie man mit mir umgeht? Und wie wäre es, wenn ich mich unabhängig von meinen Gefühlen und Sympathien und Antipathien anderen zuwenden könnte und würde? Wie wäre es, wenn ich alles in Liebe erleben und tun würde? Wie wäre es, wenn alles, womit ich zu tun habe, egal was es ist, wenn alles, womit ich zu tun habe, Liebe widerspiegeln würde? Wenn alles, was mich irgendwie betrifft, Liebe atmen würde? Wenn da kein Druck wäre, sondern eine große, große Freiheit? Sind wir jetzt mit diesen Gedanken nach Utopia oder in eine Märchenwelt abgedriftet? Oder wäre das vielleicht der Himmel? Ja, ich glaube oder bin überzeugt davon, genauso ist es im Himmel. Und könnte vielleicht etwas aus diesem Himmel schon auf diese Erde und in unser Leben kommen? Wie wäre es, wenn dieser Satz unser Leben prägen würde? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es lohnt sich vielleicht doch, näher hinzuschauen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Satz steht am Ende eines Briefes an die Christen in Korinth in Griechenland. Das ist das 16. Kapitel. Das wird nicht so häufig gelesen. Oberflächlich betrachtet enthält es noch so ein bisschen Kleckerkram, der Paulus am Ende wohl noch eingefallen ist und den er seinen Abhandlungen noch hinterher schiebt. Oder? Oder? Hat er sich entscheidende Perlen bis zum Schluss aufgehoben? Ehe wir näher in die Bibel schauen, schauen wir uns erst einmal ein Bild dazu an. Da steht unsere Jahreslosung mit drauf. Und dazu noch vier kurze Aufforderungen, die im Vers unmittelbar davor stehen. Der Zusammenhang ist in der Bibel immer wichtig. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Das ist auch der Nachteil etwa der Herrnhuter-Losungen, dass da Bibelverse oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und was dann übrig bleibt, hat dann mit dem, wie es gemeint ist, oft nur noch wenig zu tun. Ich würde fast sagen, das ist kriminell, wie damit umgegangen wird. Wenn man mit unseren Zitaten oder was wir mal gesagt haben, so umgehen würde, wir würden das anzeigen. Nein, es sind die Zusammenhänge immer wichtig. Ich ermutige dazu, immer den Zusammenhang zu lesen. Der steht auf der Karte, auch die Sätze, die da dem vorausgehen, stehen dort mit. Und ich teile die Karten mal aus und bitte darum, dass wir sie zunächst mal jeder still betrachten und dass wir dann darüber so in kleinen Gruppen zwei, drei Leute einmal reden, was wir da entdeckt haben, was uns auffällt, wenn wir diese Karte mit dieser Inschrift betrachten. Und ja, das machen wir zunächst einmal. So, in dieser Aufnahme lasse ich natürlich das jetzt weg, was da so geredet wurde, und auch die Ausführungen der Malerin lasse ich weg. Das kann man gerne im Manuskript nachlesen, was die Malerin selber zu dem Bild gesagt hat, und dort kann man auch das Bild sehen. Wir schauen jetzt noch einmal in die Bibel oder auf die Worte der Karte. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es fängt an wie früh am Morgen. Aufwachen, seid wachsam. Gregorete im Griechischen, von Egeiro, aufwecken, erwecken, aufstehen machen, gesund machen, in Bewegung bringen, antreiben, anfeuern, anfachen, entzünden, anstacheln, erwachen, aufwachen, Wache halten, auferstehen, auferwecken. Die Wurzel ist von erwachen. Also seid wachsam, seid am Leben, seid auf der Hut. Seid auf der Hut vor plötzlich einbrechendem Unglück, vor Sünde und Irrtümern, vor dem Abfall. Ja, schlafen wir denn? Schlafen wir denn? Könnte es sein, dass wir entscheidende Dinge gar nicht mitkriegen? Könnte es sein, dass wir uns zum Beispiel einlullen lassen von den Medien und von der Unterhaltung, Spaß und sonst was, dass wir so beschäftigt sind, dass wir das Entscheidende gar nicht merken? Könnte es sein, dass die Schlagzeilen einer Zeitung uns so beschäftigen, dass wir das Kleingedruckte, was viel wichtiger wäre, übersehen? Könnte uns das, was so laut ist und was so schreit und was so verbreitet ist und was alle sagen, dass uns das so bestimmt erfüllt, beschäftigt, dass wir viel Wichtigeres gar nicht hören und sehen? Könnte es sein, dass unsere alltägliche Routine uns blind macht, dass wir alles automatisch wie im Schlaf tun? Ich sage eine Hilfe, dass man nicht über alles wieder neu immer nachdenken muss, sondern dass das automatisch läuft. Das ist eine gute Einrichtung. Aber ja, wenn wir wie Schlafwandler unterwegs sind, wacht auf! Nicht alles ist so gut, wie es aussieht. Gefahren erkennen. Abweichungen von dem, was gut und wahr ist, erkennen. Zum Beispiel, wenn Irrlehren oder bestimmte Lebensweise fadenscheinig mit Liebe oder gar Gottesliebe begründet werden, aber eindeutig gegen Gottes Wort verstoßen. Wer merkt sowas noch? Und dann nehmen wir alles lächelnd zur Kenntnis, weil es sich irgendwie gut anfühlt und ja die Liebe da draufsteht irgendwie oder draufgeschrieben wird. Sollten wir uns mal die Augen reiben und genauer hinschauen, was hier eigentlich läuft und propagiert wird und gemacht wird? Wache, das ist in der Bibel vor allem in folgende Richtungen gesagt. Erstens Gefahren erkennen, Lügen, Irrlehren, falsche Entwicklungen, Verführungen, nicht naiv sein, nicht oberflächlich, sondern aufmerksam, konzentriert. Zweitens die eigene geistliche Trägheit überwinden, das Gebetsleben nicht einschlafen lassen, um nicht von Versuchungen und Finsternis überwältigt zu werden. Ja, wir alle kennen das Trägheitsgesetz, dem unterliegen wir alle, mehr oder weniger. Der Mensch ist träge von Natur aus, auch im geistlichen Leben. Da sind wir schnell in so einem Schlafzustand. Jesus hat versucht, seine Jünger da herauszureißen. Erfolglos in Gethsemane. Und drittens, mit der Wiederkunft von Jesus rechnen, die Zeichen der Zeit erkennen, bereit für sein Kommen sein, wachet. Wacht, werdet munter, aktiv. Lasst euch nicht nur treiben, lasst nicht alles nur laufen. Denn von alleine im Selbstlauf läuft oder fährt alles nur bergab, das kennen wir bei jedem Handwagen sehen, bei jedem Auto auch. Ohne Motor geht es höchstens bergab. Aber das ist vielleicht nicht das, wo wir hinwollen oder hin sollten. Da muss man munter werden und den Motor einschalten oder schauen, wie man die Kurve kriegt. Wacht, erste Aufforderung. Die zweite, steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben, nicht nur zum Glauben, sondern auch durch den Glauben. Der Glaube sorgt dafür, dass euch so schnell nichts umwerfen kann und darf. Das würde auch gelten, wenn wir lieben oder lieben wollen. Da darf uns nichts so schnell umwerfen oder abhalten. Steht im Glauben, auch gegen den Geist der Zeit. Steht, auch wenn euch der Wind ins Gesicht bläst. Und ihr gegen den Trend lebt oder lauft. Uns ist auch gemeint, steht fest zum Inhalt des Glaubens. Macht keine Kompromisse mit falschen Glaubenslehren. Das sind Mahnungen, die wir immer wieder in der Bibel finden. Judasbrief und sonst wo kämpft für den einmal für immer überlieferten Glauben. Haltet fest an dem Glauben, so wie ihr ihn empfangen habt, wie er euch gesagt wurde, wie er im Wort Gottes steht. Steht da drin, bleibt da drin bestehen, lasst euch davon nicht wegbewegen, abbringen davon. Das nächste, seid mutig. Eigentlich Andritzeste, Annäher, daran kommt, das ist der Mann. Und das hat im Griechischen eine Verbindung zum Helden und zum Tapferen. Ein Held sein, tapfer sein. Andrea ist bei uns im Deutschen die weibliche Form von Andreas, der Mannhafte, der Tapfere. Im Italienischen ist Andrea übrigens ein männlicher Name. Und jetzt das Verb andrizzo, das bedeutet zum Mann machen, wie ein Mann sein. Sich als Mann erweisen, mannhaft sein, sich mannhaft zeigen, männlich handeln, sich männlich betragen, mutig und tapfer sein. Die Aufforderung des Paulus lautet also, seid mannhaft, mutig, zeigt euch mannhaft, beweist Mut. Das ist heute ziemlich out. Sanft und softig ist gefragt. Und das ist durchaus ein Problem. Wir leben in einer Zeit, wo Frauen zu Männern werden und Männer zu Frauen, wo die Unterschiede eingeebnet werden, anstatt sie zu leben und zu lieben und zu nutzen. Und dabei wäre es wichtig und entscheidend, dass Männer zu ihrem Mannsein stehen und Frauen zu ihrem Frausein. und dass die beiden sich ergänzen und miteinander ans Werk gehen. Sie brauchen nämlich einander. Ja, man tut das im Namen der Gleichberechtigung, die ist gut, aber wir sind inzwischen in einer Diktatur der Gleichheit gelandet oder der Gleichmacherei. Und genau das wird dem Menschen nicht gerecht, weil nicht jeder Mensch gleich ist und weil Gott uns mit Unterschieden geschaffen hat. Gott liebt die Unterschiede, er hat jede Schneeflocke anders gemacht. Und Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen und das macht sie auch erst spannend. Das macht sie erst interessant. Und es ist wichtig, dass wir zu diesen Unterschieden stehen und dass wir ihnen gerecht werden, auch gegenseitig diesen Unterschieden gerecht werden, dass wir sie feiern gerne. Also nicht Gleichmacherei, dass Frauen zu Männern werden und Männer zu Frauen. Das ist auch eine Fehlentwicklung in unseren Gemeinden auch, kann man sehen, wenn Glaube vorwiegend zur Frauensache geworden ist. Nein, das sind die Männer gefragt. Und Väter sind auch für die Erziehung viel wichtiger, als uns oft bewusst ist, dass sie ihre Rolle spielen und die Frauen, die Mütter ihre Rolle. Jemand schrieb mal, ein Amerikaner, die am meisten gefährdete Art oder Spezies sind Männer. Was mir am meisten Kummer macht, ist in Europa und häufig auch in den USA die Weise, in der Männer zu Mädchen geworden sind. Sie gehen mit gebeugten Schultern umher, als ob sie verbergen wollten, dass sie Männer sind. Wenn du mit ihnen redest, dann scheinen sie sich fast alle so zu fühlen, als müssten sie sich dafür entschuldigen, dass sie Männer sind. Und das in den Ländern, die einige der kühnsten und mutigsten Männer hervorgebracht haben. Wir haben auch den Frauen nicht erlaubt, den richtigen Platz einzunehmen. Aber wir werden nicht eins, wenn man die Frauen zu Männern macht und die Männer zu Frauen. Wahre Einheit kommt nur, wenn wir einander respektieren und ehren und den Unterschieden Raum geben, die Gott uns gegeben hat. Seid mutig oder mannhaft, ganz wörtlich, und stark. Im alttestamentlichen Sprachgebrauch ist es eine Aufforderung auch an Militärführer. Seid getrost und unverzagt. Gerade der Glaubende ist eben nicht weichlich, sondern mannhaft. Er ist nicht schwächlich, sondern stark. Nicht vorsichtiges Ausweichen oder ängstliches Zurückweichen ist eine christliche Tugend oder Verhaltensweise, sondern mannhafte Kraftentfaltung durch den Glauben. Also eben nicht den Weg des geringsten Widerstands wählen, sondern bei Widerständen durchhalten, belastbar sein. Außerdem bedeutet dieser Ausdruck vom Alten Testament her, stellt euch der Realität, steht in ihr. Manche haben damit Probleme, manche fühlen sich von Realität umzingelt und finden das als Bedrohung. Nein, stellt euch der Realität, besteht durch sie und haltet so allem anderen stand. Steht so euren Mann durch den Glauben an den einzigen realen Gott. Und schließlich hat das Mannhaftsein auch etwas mit Reife zu tun. Also handelt reif, besonnen, überlegt. Handelt überlegt. Seid gute Vorbilder im Glauben. Reagiert nicht kindisch und unreif. Seid mannhaft. Das alles meint nicht, dass wir Rambos sein sollen. Und es geht nicht um eine typisch männliche Aggressivität oder Selbstbehauptung, gar nicht. Und das alles geht ganz bestimmt nicht gegen die Frauen. Das ist nicht gegen irgendwelche Geschlechter, aber hier geht es um bestimmte Verhaltensweisen, die zum Mannsein besonders gehören und jeder Mensch hat ja auch männliche und weibliche Anteile. Die nächste Aufforderung ist ganz ähnlich. Seid oder werdet stark oder zeigt Stärke. Kratai Uste von Kratos oder Kratos. Wir kennen das Wort Demokratie, die Macht des Volkes, Stärke des Volkes. Kratos ist die Stärke im Handeln, im Unterschied zu Ischys, das ist ein anderes Wort, das meint Stärke nur so als Besitz. Also zeigt euch und handelt in mutiger Männlichkeit. Erweist euch im Glauben als unbesiegbar und siegreich. Das Gegenteil wäre schwach sein, leicht zu besiegen sein. Zeigt eure Stärke in jeder Situation, in der diese Eigenschaft gefragt ist. Soweit Vers 13, der zu unserem Vers 14, in dem die Jahreslosung steht, dazugehört. Und der Zusammenhang mit diesem Vers zeigt, es geht bei der Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, um etwas sehr, sehr Starkes. Wenn du wirklich lieben willst, dann musst du ganz wach sein. Dann musst du feststehen im Glauben, ohne zu wanken. Mutig, ja tapfer sein, konsequent und aus der Stärke heraus reden und handeln. Die Jahreslosung steht im Kontext männlicher Tugenden. Wird heute natürlich nicht mehr so übersetzt und darf auch kaum noch gesagt werden oder gar nicht mehr. In unserer westlichen Welt haben wir es ja leider zum großen Teil mit eine Art weichgespültem Waschlappenchristentum zu tun. Also ein Christentum, das sich so wie ein feuchter Waschlappen auf alles und um alle legt und alles so schön zudeckt und absegnet. Und diese Anpassung an alles wird dann mit dem Deckmantel der Liebe gerechtfertigt. Aber mit der Liebe, von der die Bibel redet, oder gar mit Gottes Liebe, hat das nichts, wirklich nichts zu tun. Es geht nicht um fromme Nachgiebigkeit. Es geht nicht um feiges Beschönigen und Beschwichtigen, sondern es geht um eine Kraft, die stärker ist als der Tod und die sich nicht scheut. Und nur wenn wir diese Verse 13 und 14 gemeinsam zusammen betrachten, den Zusammenhang betrachten und beachten, können wir in die Balance kommen und in der Balance bleiben. Vers 13 setzt so fast einen männlichen, militärischen Akzent. Und der Vers 14 eher einen duldenden Akzent. Und das braucht es beide, das muss beides in der Balance sein. Liebe ohne Stärke verkommt zu bloßer Sentimentalität. Und Stärke ohne Liebe kann schnell zur Tyrannei werden oder zur Verbissenheit führen, und zu weiteren Problemen. So, soweit mal zum Zusammenhang. Und jetzt endlich zur Jahreslosung selbst. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So nach der Einheitsübersetzung. Wer seine Lutherbibel aufgeschlagen hat, der liest dort: Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Luther ist näher am Urtext. Die Einheitsübersetzung verbiegt die Aussage etwas. Ganz wörtlich steht da, alles eure in Liebe geschehe. Fünf Worte kann man an fünf Fingern abzählen. Alles eure in Liebe geschehe. Beginnen wir mit dem ersten. Alles. Nein, es geht nicht zuerst ums Tun. Das Wort Tun steht überhaupt nicht im Urtext. Und das ganz sicher mit Absicht. Es wäre naheliegend gewesen, es so zu formulieren, auch im Griechischen, tut alles mit Liebe. Aber genau das schreibt Paulus eben nicht. Und es geht auch nicht um irgendwelche Vorschriften oder Paragraphen oder Gebote, die wir tun oder lassen sollen. Es geht um alles. Heißt auch, ob du dies oder jenes tust, ist gar nicht so wichtig. Pass auf, dass du immer das Richtige tust und keine Fehler machst, steht hier nicht. müssen als Christen nicht immer das Richtige tun und wir dürfen Fehler machen. Halte alle Vorschriften, tu immer, was dir gesagt wird, steht hier nicht. Steht gar nichts von tun. Das Wort alles eröffnet einen ganz großen Raum und eine große Freiheit. Das Wort alles, da kommt unser Wort all her. Tapanta, das alles im Griechischen, das ist auch das All. Ich könnte also sagen, du lebst in einem unendlich großen All mit unendlich großen Möglichkeiten. Und dieses All soll ganz von Liebe durchflutet sein. Es geht um die Atmosphäre, in der ein Christ lebt, in der er sich bewegt, die sein Wesen bestimmt und damit auch sein Reden und Handeln. Liebe als Atemluft des Glaubens. Alles eure. Das betrifft alle eure, alle unsere Angelegenheiten, egal was es ist. Dazu passt ein berühmtes Zitat. Manche kennen das vielleicht. Der bekannte Kirchenvater Augustin sagte, Liebe und dann tu, was du willst. Das ist herausfordernd, auch ein bisschen gefährlich. Liebe und dann tu, was du willst. Das Zitat geht tatsächlich noch weiter. Liebe und dann tu, was du willst. Schweigst du, so schweig aus Liebe. Redest du, so rede aus Liebe. Rügst du, so rüge aus Liebe. Schonst du, so schone aus Liebe. Die Wurzel der Liebe sei in deinem Innern. Aus dieser Wurzel kann nur Gutes erblühen. Jetzt waren wir schon wieder beim Tun, beim Schweigen, Reden und so weiter. So schnell geht das, gehört da auch mit dazu, aber der Urtext sagt, alles eure. In Liebe geschehe. Geschehe, das steht im Griechischen ginomai. Die Wurzel der Stamm ist gen oder gene, erzeugen, entstehen. Wir kennen das Wort gene. Genus, genus, Geschlecht, Genesis, Genese, alles was mit gyn zu tun hat. Hängt an diesem Wort, werden, anfangen, da zu sein, geboren werden, erzeugt werden, zum Dasein gelangen, entstehen, gemacht, geschaffen werden, sich ereignen, sich begeben, geschehen, stattfinden, eintreten, zu etwas werden, zu etwas gelangen. Wird von Personen und Sachen gesagt, die ihre Eigenschaft verändern und in einen neuen Zustand eintreten. Anfangen zu sein, etwas zu sein, auftreten, existieren, vorhanden sein. Also, alles eure, alle eure Angelegenheiten sollen aus der Liebe heraus entstehen und geboren werden, zum Dasein gelangen. Sie sollen sich in der Liebe ereignen und stattfinden, in der Liebe geschehen. Sie sollen ins Dasein gelangen und anfangen zu existieren durch die Liebe und so zu ihrer eigentlichen Bestimmung gelangen. Alles eure soll in Liebe entstehen und geboren werden und sich ereignen. Es soll aus der Liebe herauskommen und werden und wachsen. Das heißt, diese Liebe muss erst einmal da sein. Diese Liebe müssen wir erst einmal empfangen haben, geschenkt bekommen haben. Die Voraussetzung ist, dass wir selbst in Liebe geworden sind. Dass wir selber aus der Liebe heraus in die Existenz gekommen sind. Voraussetzung ist, dass unsere Existenz aus der Liebe hervorgeht. Dass Liebe uns zu dem gemacht hat und macht, was wir sind. Eigentlich ist es ja so gedacht, ja, dass jeder Mensch aus der Liebe von zwei Menschen hervorgeht. So hat Gott sich das gedacht und von Gott her ist es immer so, dass wir aus der Liebe Gottes hervorgegangen sind. Er wollte, dass wir sind. Die Liebe Gottes als unsere Existenzgrundlage, aus der wir leben. Und diese Quelle der Liebe muss erst einmal sprudeln, damit wir daraus weitergeben können. Wir produzieren diese Liebe nicht und müssen sie nicht produzieren. Hier sind nicht die Macher gefragt, sondern dass wir Menschen sind und werden, die die Liebe gemacht und geformt und erfüllt hat. Nochmal. Hier sind nicht die Macher gefragt, nicht wir müssen etwas machen und produzieren, sondern es ist wichtig, dass wir Menschen sind und werden, die die Liebe gemacht und geformt und erfüllt hat. Die Jahreslosung hat nichts, aber auch gar nichts mit Druck zu tun. Und auch nicht mit Moral, sondern da wird und wächst etwas. Da wird etwas ganz Großartiges zur Welt gebracht. Es geht darum, dass wir aus dem größten Geschenk leben, das es überhaupt gibt. Liebe. Und dieses Geschenk möchte und darf und sollte alles bestimmen. Und dieses Geschenk teilen wir miteinander. Und dadurch wird es nicht weniger, sondern vermehrt sich weiter. Die Jahreslosung ist Evangelium. Nicht unterdrückende Vorschrift. Evangelium, eu, Evangelien, eu heißt gut. Evangelion ist die Botschaft, Nachricht, eine gute, frohmachende Nachricht. Sie beinhaltet nämlich, dass das Gute gesiegt hat und stärker ist und möglich ist zu leben. Alles eure in Liebe geschehe. Als nächstes, beim nächsten Mal, also morgen, schauen wir uns an, was das Wort Liebe in der Sprache des Neuen Testamentes eigentlich bedeutet. Auch da stehen uns einige Entdeckungen bevor. Für heute nehmen wir bitte mit, es geht um etwas ausgesprochen Starkes, in einer großen Freiheit. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die vieles, wenn nicht alles, nachhaltig zum Guten verändern und erneuern.